Man kann ihm nicht unterstellen, dass er um ein gutes Image bettelt. Er hat ein karibisches Paradies zerstört, denn er war es, der damals Jamaika verhinderte. Er würde als Jäger, der er ist, Bambi im Wald erlegen. Jetzt ist er aber vor allem der amtlich bestellte Geizkragen der Koalition, in der nicht alle so sparsam haushalten wollen wie er. Zerbricht die Ampel am Geld, Herr Lindner? Fragen wir heute den Bundesfinanzminister und später in der Sendung die stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Christina Dunz, und Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihnen zu Hause, hier unserem Publikum und natürlich herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Christian Lindner.
Einen schönen guten Abend auch Ihnen.
Darf ich mit dem Jäger beginnen? Sie haben mir eben schon aufmerksam zugehört. Das machen Sie, ne? Seit 6 Jahren haben Sie einen Jagdschein.
Stimmt.
Machen Sie es regelmäßig?
Ich mache es regelmäßig.
Also passionierter Jäger, wie das richtig heißt im Jargon.
Schon. Ich bin gerne in der Natur unterwegs und liebe auch die Erfahrung im Wald, wenn morgens der Tag beginnt und man sieht, das ist eine Welt, die völlig unabhängig von unserer Welt existiert. Gleichzeitig ist die Jagd eine Form der Hege, also der Wildbestand in Deutschland muss reguliert werden. Das ist kein eigenes Gleichgewicht und es ist eine ganz natürliche Lebensmittelproduktion. Man weiß, das Fleisch hat nun wirklich keine Medikamente gesehen und artgerechter kann die Tierhaltung nicht sein, wenn es keine Haltung ist, sondern die freie Natur.
Mhm. Lieber Ansitz oder Treibjagden?
Die Drückjagd ist ja was Saisonales, das macht man im Winter. Ja, da nehme ich auch teil, wenn ich eingeladen bin, aber ansonsten sitzt man an und braucht viel Geduld, um in 9 von 10 Fällen nichts zu sehen.
Ja.
Aber ist dann auch nicht vergeblich, weil, wie ich sagte, die Naturerfahrung hat schon etwas Meditatives. Und ja, Geduld muss ich ja in meinem Beruf sowieso haben.
Und wenn man dann so ein Tier erlegt hat, das heißt, glaube ich, nicht so. Also wenn man ein Stück zur Strecke gebracht hat, habe ich richtig hoffentlich gelernt, dann muss man als Schütze auch den Aufbruch selbst machen. Stimmt das?
Ja. Bevor man aber das Stück aufbricht, ist es eigentlich unsere jagdliche Tradition, dass wir das Stück, also das Tier, ehren. Und das ist ein, wie ich auch finde, ganz natürliches Gefühl. Denn wenn vor Ihnen ein Lebewesen, ein Tier liegt, dem Sie das Leben genommen haben, also zumindest mir geht es so, dass ein Gefühl des Bedauerns ich nicht verloren habe. Mhm. Aber es ist eben natürlicher Vorgang. Wer Fleisch essen will, der muss sich damit auseinandersetzen, dass es vorher Lebewesen gewesen ist.
Aber wenn Sie das bedauern,
dann brechen Sie es auf.
Fällt Ihnen das schwer, das dann? Wie geht denn das? Wie bricht man das auf? Fällt Ihnen das schwer? Das müssen
Nein,
Sie selber
das,
machen.
Ja, das fällt mir nicht schwer. Nun,
Sie müssen es mir beschreiben.
Es fühlt sich ein klein bisschen an wie meine Jagdprüfung. Ja. Aber tatsächlich bedeutet es, dass man, kurz gesagt, die Innereien herausnimmt, sodass nur das Fleisch übrig bleibt. Die Innereien verbleiben im Wald und sind ganz schnell weg. Die anderen Tiere nehmen das sofort weg. Und dann nehmen sie das Tier. Und das geht dann in eine Wildkammer. Da hängt das Fleisch ab. Mhm. Und dann kommt es zum Zerwirken. Das ist also das, was zum Beispiel der Metzger macht. Und dann am Ende ist es bei mir zu Hause in der Tiefkultur. Und Freunde freuen sich, wenn ich ein Wildgulasch für sie koche.
Und ich gehe davon aus, klingt alles so, als könnten Sie dabei entspannen, wenn Sie mal vom politischen Betrieb weit wund geschossen sind.
Nun dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt überwiegend morgens und abends meine Zeit im Wald zubringe. Mhm. Leider bin ich viel öfter im Kanzleramt als im Wald.
Sprechen wir auch
gleich noch drüber. Keine Kritik, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche in der Lage wäre zu jagen.
Mhm. Aber es bringt Ihnen schon eine Form von Entspannung. Ich habe mal, ich glaube, in der Bunden gelesen, dass Sie sagen, es würde Ihnen helfen, und auch Abstand zu bekommen und dass Sie Kritik, dass Ihnen Kritik auch schwerfällt, also dass Sie sich das auch zu Herzen nehmen. Welche Kritik ist das? Welche nehmen Sie sich zu Herzen?
Unsachliche. Ich habe kein Problem, kritisiert zu werden für Positionen, von denen ich überzeugt bin und hinter denen ich ganz entschieden stehe. Wenn es unsachlich wird oder persönlich, dann bin ich auch ein Mensch und ärgere mich. Mhm. Da ich aber ein Leben außerhalb der Politik habe, mit Freunden, mit Familie, auch eben mit privaten Leidenschaften. Sie haben jetzt nur über eine gesprochen. Mhm. Deshalb kann ich das in meinem Leben gut ausbalancieren. Für mich ist das Wichtigste persönliche Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit hat jetzt sicherlich eine materielle Komponente, aber nach meiner Überzeugung hat sie auch eine ideelle Komponente. Wer nämlich Freunde hat, die mit ihnen befreundet sind, nicht weil sie ein Amt haben und eine Familie, eine Frau, die sie in ihrem Leben haben, um ihrer selbst willen, eine Liebe, die nicht ein Interesse verfolgt, das macht wirklich unabhängig. Und ich glaube, persönlich menschliche Beziehungen und Liebe, das ist der größte Reichtum, den man im Leben haben kann.
Das haben Sie so schön gesagt, aber ich hatte ja nach Kritik gefragt, also was Ihnen da ganz besonders zu Herzen geht, weil Sie sagten, eine unsachliche Kritik.
Ja.
Und das kommt natürlich häufig vor.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Sendung Zeit.
Dann fangen wir mal mit der Politik an. Und ohne im Bild zu bleiben, haben wir zumindest festgestellt, dass Sie im Moment die Schrotflinte rausholen, um aus allen Rohren zu schießen. In zig Interviews, allein 5 in 10 Tagen von Ihnen, sollen wir womöglich den Eindruck gewinnen, Sie treibten oder die FDP treibt die Ampel vor sich her. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, die SPD fordert ein Update beim Bürgergeld, das kommt von Ihnen. Sie zweifeln am Kohleausstieg 2030. Sie beklagen, das kürzlich vorgestellte Rentenpaket reiche nicht. Die Kindergrundsicherung sei ein Bürokratiemonster. Sie versprechen rasche Steuerentlastung und fordern nichts weniger als eine schnellstmögliche Wirtschaftswende. Wie verzweifelt sind Sie, Herr Lindner?
Gar nicht, aber ich sehe, wie die Situation in unserem Land ist. Wir haben dramatisch an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verloren. Nicht jetzt innerhalb der letzten Monate oder 2 Jahre. Im Jahr 2014, vor 10 Jahren, stand Deutschland beim internationalen Standortvergleich auf Platz 6. Und wir sind dann in jedem Jahr runtergerutscht und wir sind jetzt auf Platz 22. Und mich lässt das nicht kalt. Denn ich weiß, alle die sozialen Ziele, die wir verfolgen und die ökologischen Vorhaben, die unsere Gesellschaft hat, die haben eine Voraussetzung, nämlich ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Und darum sorge ich mich und ich mache Vorschläge, wie wir dieses stabile wirtschaftliche Fundament wieder gewinnen.
Sie machen in der Tat sehr viele Vorschläge. Aber warum, Herr Lindner, macht die FDP die ganze Zeit wieder Vereinbarungen auf, die Sie längst beschlossen haben?
Das tun wir nicht.
Doch, das tun Sie sehr wohl.
Nein.
Wenn ich Ihnen ein paar sagen darf, die Streichung des Agrardiesels haben Sie nur einen Tag, nachdem sie im Bundestag beschlossen war, wieder in Frage gestellt. Das Rentenpaket, das Sie gerade ganz stolz mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgestellt haben, stellt Ihr Stellvertreter Johannes Vogel jetzt in Frage, sage, das reichte nicht. Das Bürgergeld, das Sie mitbeschlossen haben, dazu sagen Sie jetzt, es braucht ein Update. Es gibt mannigfaltig derlei Beispiele.
Also, dass sich der politische Prozess weiterentwickelt, ist klar. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bietet in öffentlicher Rede Friedrich Merz an, man könne ja gemeinsam über die Schuldenbremse sprechen.
Jetzt wollte ich aber bei Ihnen bleiben.
Ich will nur sagen, ein zentraler Bestandteil des Koalitionsvertrags. Ich will zum Ausdruck bringen, mit diesem Hinweis auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden, dass politischer Prozess weitergeht. Gehen wir Ihre Beispiele gerne durch. Der Agrardiesel ist zuerst vom Landwirtschaftsminister in Frage gestellt worden. Und nein, Sie schütteln mit dem Kopf, jetzt wollen Sie es nicht hören, was ich sage.
Nein, sprechen Sie zu Ende.
Der Landwirtschaftsminister hat es an dem Tag, als es beschlossen worden ist, in Frage gestellt. Und als Finanzminister sage ich, wenn du einen Gegenfinanzierungsvorschlag machst, es geht nicht um die Maßnahme Agrardiesel, es geht um die notwendige Einsparung.
Der Unterschied ist, an der Stelle muss ich sofort widersprechen, Sie haben es beschlossen und anschließend Ihren eigenen Beschluss in Frage gestellt.
Nein.
Cem Özdemir hat es ja nicht mitbeschlossen. Das ist ein Unterschied.
Wir sind ein Bundeskabinett und mir geht es ja darum, dass wir den Haushalt ausgleichen. Bei den Maßnahmen, da vertraue ich doch den Fachpolitikern, da vertraue ich doch den fachlich zuständigen Kollegen.
Meine Frage ist, was das für eine Kommunikation ist und was es auch für ein Außenbild ist, das Sie abgeben.
Mir geht es nur um eins, um sachlich gute Lösungen. Und ich bin nicht zufrieden, wie sich das Bürgergeld entwickelt hat. Das Bürgergeld hat viele gute Aspekte. Ich nenne jetzt als ein Beispiel, dass wenn ein Mensch aus einer Bedarfsgemeinschaft eine Ausbildung annimmt, dann erhalten diese Auszubildenden jetzt mehr von dem Geld. Vorher ist das alles verrechnet worden. Und das fand ich extrem ungerecht, dass wenn ein junger Mensch eine Ausbildung macht, wird er bestraft dafür, dass die Eltern nicht arbeiten. Ungerecht, ist geändert worden.
Ich weiß, aber Herr Lindner,
aber lassen Sie mich bitte sagen, wo ich das Update sehe. Aber wir stellen jetzt fest, das Bürgergeld ist sehr stark erhöht worden. Der Lohnabstand ist nicht mehr gegeben. Wir stellen fest, dass viele das Bürgergeld missverstehen als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir müssen aber immer daran erinnern, das Bürgergeld ist gedacht, um einen Schicksalsschlag abzufedern, wenn jemand in einer schwierigen Lebenssituation ist. Es ist aber keine dauerhafte Einrichtung. Ich gehe sogar so weit, Frau Mioska. Ein Problem der mangelnden Zustimmung zur Ampel ist das Bürgergeld. Ah. Weil auch die Menschen mit einem kleinen Einkommen sagen, ich arbeite und jemand anders arbeitet nicht und hat einen in etwa gleichen Lebensstandard. Was? Das kann nicht sein,
wir wollen
ist nicht
gleich,
gerecht.
Ich möchte Sie gar nicht abwürgen, weil wir wollen später noch inhaltlich über das Bürgergeld reden. Aber woher kommt denn die mangelnde Zustimmung zur FDP? Sie haben jetzt zwei Drittel an Zustimmung verloren in den letzten zweieinhalb Jahren. Könnte es was damit zu tun haben, dass Sie, zumindest ist das unser Eindruck, Opposition in der eigenen Regierung sind?
Die einen sagen, die FDP macht zu viel mit von SPD und Grünen. Die anderen sagen, die FDP blockiert zu viele Vorhaben, die übrigens aber auch mitunter gar nicht vereinbart waren. Ich erinnere mich an einen Brief, den ich im letzten Dezember erhalten habe, der mich sehr berührt und lange beschäftigt hat. Es hat sich zugetragen, wir haben ein Möbelstück gekauft und dann schrieb mir der mittelständische Möbelproduzent, er freute sich, dass wir jetzt dieses Stück gekauft haben und er sei FDP-Wähler und er würde sich freuen, wenn die FDP irgendwann wieder Freiheit und Respekt vor Leistung und Eigentum verteidigen würde. Und wissen Sie, warum mich das berührt hat? Nicht jetzt, weil ich vorweihnachtlich besonders emotional empfänglich gewesen bin, weil ich jeden Tag glaube, Freiheit und Respekt vor Leistung und Eigentum zu verteidigen, wofür meine Partei ja von über 5 Millionen Menschen gewählt worden sind. Die 5 Millionen Menschen 2021 haben die FDP ja nicht gewählt, weil sie das Programm von SPD und Grünen so toll fanden.
Sie müssen es aber in der Koalition mit SPD und Grünen umsetzen. Das ist das Problem.
So ist es. Und wie jeder feststellen kann, das gelingt nicht geräuschlos momentan.
Haben Sie mir aber noch keine Antwort darauf gegeben, weil warum Sie in den Umfragen, zuletzt ist es jetzt ARD Deutschland-Trend diese Woche bei 4% ist die FDP. Warum vertrauen Ihnen Ihre Wähler nicht mehr?
Weil offensichtlich der Eindruck besteht, dass in der Ampelkoalition das, wofür die FDP eintritt, nämlich, wie ich gerade zitiert habe aus dem Brief dieses mittelständischen Möbelproduzenten, Handwerksbetriebs, dass manche Menschen glauben, die FDP habe ihre Überzeugungen, dass unser Land freier werden müsse, dass es mehr Respekt vor Leistung und dem Eigentum braucht, dass wir diese Überzeugung nicht vertreten würden. Richtig ist, wir tun es.
Aber strampeln Sie jetzt und geben so viele Interviews und machen jetzt
Nein, aber die politischen Realitäten zwingen eben zu Kompromissen. Also ich bin davon überzeugt, dass die FDP sehr viel mehr von ihrem Programm umsetzen kann, als man es 2021 einer 11%-Partei hat zutrauen können. Und deshalb mache ich ja auch Vorschläge innerhalb der Regierungskoalition, was getan werden kann, damit es nicht der FDP besser geht. Wer interessiert sich für die FDP und die Karriere von Christian Lindner?
Sie.
Ja, aber die Bürgerinnen und Bürger nicht. Sondern den Bürgerinnen und Bürgern geht es doch um die Frage, was wird aus unserem Land? Und da gibt es sehr konkrete Anforderungen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Unzufriedenheit mit Bildung, Digitalisierung, ungelöste Probleme bei der Migration.
Und es gibt Gelegenheiten, über die Politik jetzt abzustimmen. Wir haben drei anstehende Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Dort liegt die FDP auch unter der 5%-Hürde. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie in Thüringen auch Wahlkampf machen?
Nein, ich werde in Thüringen mich nicht engagieren. Das
Warum
ist eine alte Festlegung, dass bei einem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich wir der Thüringer FDP allen Erfolg wünschen, dass wir uns als Bundespartei allerdings nicht beteiligen.
Thomas Kemmerich, müssen wir den Zuschauern noch mal erklären, das ist der Spitzenkandidat der FDP in Thüringen, frisch nominiert gestern. Das ist der Mann, der 2020 eine Regierungskrise herbeigeführt hat, weil er sich mit den AfD-Stimmen zu einem kurzzeitigen Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Der bekommt, also Sie sagen, Sie machen dort keinen Wahlkampf, und interessant ist auch, der bekommt aus der Bundespartei keine Gelder für den Wahlkampf. Kann der machen, was er will?
Entschuldigung, Frau Miosga, jeder Wahlkämpfer und jeder Landesverband kann immer machen, was er will, ja, weil in Deutschland wir ja auch innerhalb Parteien das Demokratie- und das Bundesstaatsprinzip haben.
Verstehe ich, aber ist es normal, dass der kein Geld bekommt?
Es ist keine Filiale. Ja, so war die Verabredung aller 15 Landesverbände und dem Bundesverband. Mhm. Ich glaube aber, dass die viel wichtigere Wahl die davor stattfindende Europawahl.
Genau, und da habe ich eine zweite Frage, denn hat das mit Thüringen zu tun? Was ist denn da eigentlich los? Weil es ist auffällig, dass in Thüringen Ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dezidiert nicht erwünscht sei. Mit Genscher hätten wir längst Frieden, sind Sätze, die wir aus Thüringen hören. Und Thomas Kemmerich hat sich da ganz ähnlich geäußert. Wie kann das passieren? Warum haben Sie das nicht im Griff?
Weil eine Partei von Vielfalt lebt und dieser Landesverband geht seinen eigenen Weg.
Aber ärgert Sie das nicht? Er desavouiert Ihre Spitzenkandidatin in Europa und Sie sagen, ob das ist
Marie
seine
Agnes,
Meinung?
Marie, ja, so ist es eben in der Demokratie. Das sind keine Kommandoempfänger innerhalb einer Partei, erst recht nicht in einer liberalen Partei. Der Landesverband Thüringen entscheidet sich für diesen Weg und ich wünsche viel Erfolg.
Das ärgert was Marie, Sie aber.
Das akzeptiere ich. Was Marie-Agnes Strack-Zimmermann angeht, nun, sie ist nicht mehr nur die Spitzenkandidatin der FDP in Deutschland, sondern auch die europäischen Liberalen haben sie unterstützt. Und ich rechne mir sehr viel für diese Europawahl aus, weil Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine doppelte Kampfansage ist. Sie ist einerseits natürlich die Kampfansage zum Beispiel an die AfD, die aus der Europäischen Union einen Steinbruch machen wollen. Die wollen mit dem Gedanken spielen, aus der EU auszutreten. Das würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren und politisch isolieren. Das Programm der AfD ist ein echtes Risiko für unser Land, würde es umgesetzt werden. Auf der anderen Seite sehe ich allerdings, dass Ursula von der Leyen als CDU-Spitzenkandidatin und Kommissionspräsidentin unendlich viel Bürokratie gebracht hat, teilweise auch ideologisierte Verbote versucht hat, wie beim Verbrennungsmotor. Und hier ist unsere klare Positionierung, die Europäische Union soll ein tägliches Freiheitsversprechen sein und nicht so eine Bürokratiefalle, wie wir das gesehen haben.
Deshalb
verspreche ich mir viel von der Europawahl.
Ich möchte noch mal zurückkommen zu Ihrer Oppositionsrolle innerhalb der Regierung. Und wir haben kurz schon angesprochen, Anfang des Jahres sind Zehntausende Landwirte auf die Straße gegangen, um gegen Subventionsabbau und die Streichung des Agrardiesels zu protestieren. Und da gab es eine Veranstaltung am 15. Januar am Brandenburger Tor, wo Sie aufgetreten sind. Da wollten wir mal einen Ausschnitt ansehen.
Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied. Viele von Ihnen glauben, hier in Berlin würden nur irgendwelche Städter Politik gegen das Land machen. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen.
Herr Lindner, was ist da passiert? Die Ampel hat diese Leute so erzürnt, dass sie gegen ihre Politik, auch gegen ihre Beschlüsse auf die Straße gegangen sind. Und dann stehen sie dort und versuchen, sich mit den Landwirten zu solidarisieren oder suchen zumindest ihre Nähe.
Ich bin zunächst mal hingegangen und habe mich da ausbuhen lassen und habe vertreten, dass der Agrardiesel als Subvention entfallen muss. Ich habe ja nicht gesagt, oh, ich bin jetzt beeindruckt von euch und wir können hier nichts machen. Sondern ich habe dort gesagt, ich habe ein Angebot für euch. Das haben Sie jetzt nicht eingespielt, sondern nur das, wo Sie glauben, mich ein bisschen vorführen zu können.
Nein.
Ja, wie auch immer. Ich verstehe Spaß. Aber ich will nur sagen, ich habe dort gesagt, es muss einen Beitrag auch von euch geben, aber das Angebot ist, ihr wollt doch keine Subventionsempfänger sein, ihr wollt doch eine unternehmerische Landwirtschaft, und das Angebot ist, wir reduzieren die ganze lästige und teure Bürokratie, und auf der anderen Seite kann dann auch mal eine Subvention entfallen. Die ist übrigens nur deshalb gestrichen worden, weil wir auf der anderen Seite die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe für alle gestrichen haben. Und genauso ist es gekommen. Jetzt müsste man ja die Fortsetzung dieser Geschichte machen. Ist ja einige Monate her. Haben wir ja eine Gelegenheit. Und was ist passiert? Wir haben die Flächenstilllegungen, die es in der EU gab, die haben wir in Deutschland ausgesetzt. Das hilft der wirtschaftlichen Situation der Betriebe. Und wir haben auch im Steuerrecht Möglichkeiten gefunden, um die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe
auch darüber
zu stärken.
Auch darüber wollen wir inhaltlich noch das gleich vertiefen. Aber
das ist eine
weil
sehr lange Sendung.
Ja, nein, aber weil hier ja ein wirklich brillanter Rhetoriker sitzt, ist uns natürlich aufgefallen, was Sie da für einen Satz gesagt haben. Wie kommt es zu diesem Satz, die Bauern ehren das Brandenburger Tor?
Naja, es ist nun so, dass wir alle Sorgen hatten hinsichtlich der Proteste. Ich erinnere Sie an die Szenen, die es gab mit Robert Habeck. Die Sorgen, die es gab, weil Galgen aufgehangen worden sind. Das war doch die Situation Anfang des Jahres.
Aber die Bauern ehren das. Wie ehren denn die Bauern das Brandenburger Tor?
Indem sie sich vor das Brandenburger Tor stellen und es nicht beschmieren. Und in einer friedlichen Form demonstrieren, wo es vorher Sorgen gegeben hat.
Jetzt noch größer. Das war sehr viel Pathos.
Ja, also ich geschenkt, Frau Mioska. Man kann aus jeder Rede irgendwelche Versatzstücke rausholen und kollagieren und dann versuchen, damit Politik zu machen. Ich schenke Ihnen den Punkt. Ich würde viel eher über die Sache sprechen, nämlich über den Punkt Opposition in der Regierung. Mhm. Das ist ja so ein Narrativ, das höre ich regelmäßig. Aber stimmt das eigentlich? Wer hat eigentlich die letzten Wochen blockiert, dass die Bezahlkarte für Asylbewerber kommt, die wir dringend brauchen, um den Magnetismus des deutschen Sozialstaats zu reduzieren? Wer blockiert eigentlich gegenwärtig die sogar verfassungsrechtlich notwendige rückwirkende Senkung bei der Steuer? Ich muss ja den Grundfreibetrag für die Bürgerinnen und Bürger und die Rentner zum 1.1. rückwirkend reduzieren.
Sie nehmen sich
wieso, wieso wird das noch blockiert? Und auch das marktwirtschaftliche, weniger bürokratische Klimaschutzgesetz, das in der Schublade liegt, das der Bundestag beschließen könnte, wird gegenwärtig blockiert. Also ich bin total offen und bekenne, ich winke nicht alles durch. Aber einseitig zu sagen, die FDP sei Opposition in der Regierung, trifft den Sachverhalt nicht.
Das glaube ich Ihnen gerne. Ich glaube sogar, dass Ihnen Sie das alles so sehr ärgert, dass Sie mit einem Déjà-vu möglicherweise einer Situation spielen, die sich schon mal in Deutschland zugetragen hat. Und auch die wollen wir uns ansehen. Es gab nämlich schon mal in Deutschland eine Situation, in der die FDP eine Regierung hat platzen lassen. Und da spielte ähnlich wie heute, kommen wir ja nachher auch noch zu, ein Papier eine Rolle, in der nichts Geringeres gefordert wurde als die Wirtschaftswende. Und zwar von dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff.
Lambsdorff schlägt in seinem Papier langfristig Kürzungen in allen Bereichen der Sozialpolitik und erhebliche Steuererleichterungen für Unternehmen vor.
Herr Bundeskanzler, halten Sie das Lambsdorff-Papier für kompromissfähig?
Es ist ja keine Vorlage an das Kabinett. Die Frage nach einem Gesamtkompromiss stellt sich nicht.
Sondersitzungen der Fraktionen. Lambsdorff ist wegen seines Papiers zur Wirtschaftspolitik zum Kanzler bestellt worden. Das Papier wird zum Scheidungsbrief. Für ein paar Stunden ist er noch Minister.
Sie können noch Minister zu mir sagen.
Gegen Mittag macht sich Bundeskanzler Schmidt auf den Weg in den Plenarsaal, wo er vor versammeltem Haus das Ende seiner Kanzlerschaft und der sozialliberalen Koalition eingestehen und verkünden muss. Der Bundespräsident verabschiedet noch am gleichen Tage die zurückgetretenen FDP-Minister Genscher, Lambsdorff, Baum und Ertel. Die solide Mehrheit von 1980 zerbröckelte an den Milliardenlücken, die sich im Haushalt auftaten. Noch am Abend entscheidet sich der Bundesvorstand der FDP mit knapper Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU. Unverzüglich beginnen die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung.
Herr Lindner, jetzt stellen wir mal wieder im Hier und Jetzt uns vor, Sie sitzen da, gucken sich solche Bilder an und denken: Mensch, Hans-Dieter, wie war das damals, als du zum Bundeskanzler gegangen bist und gesagt hast, jetzt sind wir raus?
Gibt es da auch so ein bisschen eine Erleichterung bei Ihnen, wenn Sie das nur in der Fantasie durchspielen können, dieses Raus aus der Koalition?
Nein. Man darf ja nicht vergessen, dass die FDP 1982 mit der sogenannten Bonner Wende ihre Existenz aufs Spiel gesetzt hat. Das war ja ein Sprung in auch eine innerparteiliche Konfliktsituation. Die Älteren erinnern sich, oder wie ich kenne es aus den Berichten und aus dem Geschichtsunterricht, dass auch meine Partei damals ja viele, viele Mitglieder verloren hat und Wahlen danach verloren hat. Also insofern, damit spielt man nicht. Richtig ist aber, und das hat mir immer Respekt abgenötigt vor Genscher und vor Lambsdorff, die FDP hat historisch gezeigt, dass sie für als richtig Erkanntes im Falle eines Falles sogar die eigene Existenz aufs Spiel setzt.
Mhm. Sie hat damals Steuersenkungen gefordert.
Die Sache war komplexer.
Sie hatte erst Steuererhöhungen zugesagt sogar.
Ja, die Situation damals war, einerseits Helmut Schmidt hatte keine Mehrheit mehr für den NATO-Doppelbeschluss in der SPD-Bundestagsfraktion. Willy Brandt war dagegen. Für den Haushalt 1983 gab es ebenfalls keine Verständigung mit der Sozialdemokratie. Und es gab eine eklatante Wachstumsschwäche. Und es gab kein gemeinsames Verständnis dafür, wie das überwunden werden kann.
Wachstumsschwäche haben wir heute auch, da ist schon eine Parallele.
Aber hier endet dann doch die Parallele. Denn bisher, trotz all dieser Diskussionen, die wir gerade geführt haben, wer blockiert hier wen, haben wir es ja in dieser Koalition immer vermocht, die auch großen Unterschiede zu überbrücken. Und glauben Sie mir, ich spüre jeden Tag die Grenzen, an die wir stoßen, weil es sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt, wie die Menschen leben wollen, wie die Wirtschaft funktioniert, was die Gesellschaft braucht. Mhm. Aber trotz dieser Grenzen, die ich spüre, haben wir es bis dato immer geschafft, auf einen Nenner zu kommen, wenngleich es mitunter Arbeit und Anlauf benötigt
hat. Aber wenn Sie jetzt Ihren Leitantrag eine Wirtschaftswende für Deutschland nennen, und es gibt ja ein paar Parallelen, spielen Sie dann zumindest mit dem Déjà-vu und versuchen vielleicht in die Verhandlungen hochzutreiben und sich teurer zu verkaufen bei den Haushaltsverhandlungen?
Nein, das Wort Wende verwenden wir heute ja eher im Zusammenhang mit der Energiewende und der Verkehrswende. Und ich finde, wenn jetzt aktuell was gewendet werden muss, dann ist es die wirtschaftliche Entwicklung. Denn wir haben eine eklatante Wachstumsschwäche. Und ich hatte schon gesagt, wir sind von Platz 6 auf Platz 22 runter. Das muss eigentlich jeden überzeugen. Auch ein überzeugter Sozialdemokrat muss erkennen, dass wenn er für seine Vorhaben, den Sozialstaat und so weiter, wenn er dafür Mittel, neue, zusätzliche Mittel gewinnen will, dass erst der Wachstumsmotor wieder angeschmissen werden muss. Insofern gehe ich davon aus, dass wir ein gemeinsames Verständnis erreichen.
Darüber wollen wir sprechen. Die Haushaltsverhandlungen werden wahrscheinlich nicht einfach, weil nicht mehr so viel Geld zu verteilen ist.
Es ist sehr viel Geld da.
Darüber werden wir reden. Ein Instrument, sagen wir, das umstrittenste Instrument in dieser Koalition, das ist die Schuldenbremse. SPD und Grüne wollen sie größtenteils lockern oder reformieren. Aber die FDP hält eisern an ihr fest. Und wir gucken uns die Schuldenbremse mal genauer an.
Die Schuldenbremse in Deutschland ist eine Regelung im Grundgesetz, die festlegt, wie viele neue Schulden der Staat machen darf, um die finanzielle Stabilität zu wahren. Für den Bund gilt, die Neuaufnahme von Schulden ist auf maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts beschränkt. Die Bundesländer dürfen grundsätzlich keine neuen Schulden aufnehmen. Diese Regel soll verhindern, dass zu hohe Schulden die zukünftigen Generationen belasten und gleichzeitig sicherstellen, dass in außergewöhnlichen Notsituationen wie der Corona-Pandemie Ausnahmen in Form von Sonderkrediten möglich sind. Die Schuldenbremse polarisiert. Unser Gast, Ökonom Jens Üdekum, kritisiert sie. Er fordert dringend eine Reform. Seine These lautet:
Die Schuldenbremse passt nicht mehr ins Hier und Jetzt. Sie braucht ein Update. Die angeblichen Rekordinvestitionen im Bundeshaushalt sind bei Licht betrachtet viel zu gering. Allein für Klimaschutz bräuchten wir locker das Doppelte. Dann kommt Digitalisierung obendrauf, dann kommt Bildung obendrauf. Und über den Bereich Militärverteidigung haben wir da noch gar nicht gesprochen. All diese riesigen Herausforderungen gleichzeitig zu stemmen, das ist im Korsett der Schuldenbremse unmöglich. Staatsschulden für mehr Investitionen, das ist ein völlig normaler Vorgang. Alle machen das so, nur Deutschland zögert. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich der Rest der Welt mit dem Kopf schüttelt, dass wir bei all unseren aktuellen Problemen jetzt gerade über einen Sparkurs diskutieren. Selbst konservative Beobachter von außen, die OECD, der Internationale Währungsfonds, legen Deutschland nahe, dass wir unsere Schuldenbremse reformieren müssen, weil diese Fiskalregel einfach zu strikt ist. Liegen die wirklich alle falsch?
Fragt unser heutiger Gast Jens Südekum. Da ist er, sitzt damit am Tisch. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Düsseldorfer Universität Heinrich Heine. Und unser Gast ist auch Christina Dunz. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Schön, dass Sie alle beide jetzt bei uns sind. Und bevor der Bundesfinanzminister auf die letzte gestellte Frage gleich antworten darf, möchte ich erst mal Frau Dunz fragen, aus Ihrer Sicht, auch aus der politischen Beobachtung, warum hält aus Ihrer Sicht die FDP so eisern an der Schuldenbremse fest?
Sie hat nicht so wahnsinnig viele Themen in dieser Koalition. Und Sie sind ja reingegangen mit keine Steuererhöhung und eben einen großen Sparkurs. Und es steht im Koalitionsvertrag, da haben Sie völlig recht, an der Schuldenbremse festzuhalten. Aber Sie haben diesen Koalitionsvertrag auch mit Fortschritt überschrieben, dass Sie eine Fortschrittskoalition sind. Und dieses Festhalten an der Schuldenbremse schnürt diese ganze Ampel natürlich immer weiter ein. Aber wenn Sie das aufgeben würden, ist zum einen ein großer Teil der FDP-Politik weg und zum anderen beschleicht Sie ja sehr, sehr die Angst, dass Sie, sollten Sie sie lockern, also reformieren, davon sprechen wir noch gar nicht, weil wir dafür eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Aber Sie könnten als Koalition die Schuldenbremse noch mal aussetzen. Und die Angst des Finanzministers ist, nochmal ein Verfassungsgerichtsurteil zu bekommen und das im Wahlkampf 2025, was die Aussichten für die FDP bei der nächsten Wahl noch weiter schmälern würde.
Viele Wirtschaftsinstitute legen Ihnen nahe, die Schuldenbremse zu reformieren, hat der Südekum gerade gesagt. Liegen die alle falsch, war die Frage.
Stimmt das denn? Sagen die das? Ist das der Internationale Rat? Also das könnten wir jetzt länger miteinander besprechen. Ich bin ja beim Internationalen Währungsfonds auch in ein paar Tagen wieder. Und dort ist eher die Sorge international eine andere. Da ist die Sorge, dass die Verschuldungssituation auf der Welt außer Kontrolle geraten könnte. Die USA machen Sorgen. Schauen wir nach Frankreich, schauen wir nach Italien. Also es ist ein, glaube ich, Gebot der ökonomischen Vernunft, dass Deutschland stabil bleibt. Wir haben vor 2 Jahren über Inflation geklagt. Die Inflation ist noch nicht besiegt, aber die Zahlen sind runter. Und da kann man ja den Ökonomen mal fragen. Die Europäische Zentralbank hat doch genau das empfohlen, was wir tun. Nämlich eine moderat restriktive Fiskalpolitik, vulgo, nicht so viel Geld ausgeben und die Wirtschaft anheizen, die Nachfrage anheizen, damit wir die gestiegenen Zinsen der EZB nicht konterkarieren durch geliehenes Geld, dass wir es für Subventionen und anderes nutzen. Also, mein Argument ist kein parteipolitisches. Noch nicht mal der Koalitionsvertrag. Auch nicht das Grundgesetz, das man ja mit 2/3 Mehrheit ändern könnte. Ich bin aus ökonomischen Gründen dagegen. Weil wir Inflation haben und sie überwinden müssen. Und weil wir in unserem Haushalt viele ungelöste Probleme haben. Würden wir einfach nur mehr Schulden machen, wäre das Ergebnis alle strukturellen Reformnotwendigkeiten, die wir zum Beispiel in unserem Sozialstaat haben. Das wäre alles weg. Weil man würde den leichtesten Weg gehen. Über Schulden muss man dann, kann man sprechen, dann muss man keine Sozialreformen machen. Ich bin aber überzeugt, die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Denn am Ende des Tages muss es immer jemand zahlen und das sind die Bürger.
Was sagt denn der Ökonom aus Ihrer Sicht? Wieso und wie könnte man überhaupt die Schuldenbremse reformieren?
Also erstmal ist der Rat des Internationalen Währungsfonds für Deutschland schon sehr, sehr deutlich. Die sagen, man sollte die Schuldenbremse insofern reformieren, dass man mehr Raum schafft für zusätzliche Investitionen, dass wir raufgehen von 0,35 auf ungefähr 1% des Bruttoinlandsprodukts, steht wörtlich da drin. Der Rat für die USA mag etwas anders aussehen. Aber doch andere Institutionen, international wie auch national, die vor einigen Jahren noch nie im Leben so etwas wie eine Reform der Schuldenbremse empfohlen hätten, haben ja mittlerweile ihren Kurs geschwenkt. Also ich glaube, da ist mittlerweile die Diskussionslage sehr eindeutig. Und es geht, ganz wichtig, nicht darum, sie abzuschaffen, sondern es geht darum, eine Reform hinzubekommen, die eben ermöglicht, dass wir deutlich mehr Investitionen in die Zukunft stemmen können. Und da ist nämlich ganz wichtig zu sehen aus meiner Sicht die Strukturreform, die ja Herr Lindner heute auch schon mehrfach angesprochen hat. Also Entbürokratisierung, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und so weiter. Das ist ja alles richtig und total wichtig auch. Aber solche Strukturreformen die funktionieren eben nur in einem Umfeld, wo ansonsten eben auch ein Nachfrageschub da ist, dass die Konjunktur gut läuft. Das war auch schon während der Agenda 2010 so bei Gerhard Schröder. Damals kam der Impuls aus China, kam aus dem Rest der Eurozone. Das heißt, da hatten wir einen Nachfrageimpuls und deswegen haben auch die Strukturreformen am Arbeitsmarkt damals gewirkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Denkfehler, finde ich, den der Lindner hat, dass er Strukturreform kombinieren will mit einem Sparkurs.
Ja, aber
das wird nicht
Herr
funktionieren.
Herr Söderkum, aber die Zahlen sprechen leider eine andere Sprache. Wir haben im Jahr 2019 vor der Pandemie 38 Milliarden Euro investiert. 2024 sind es 58 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt. Wir sparen nicht bei Investitionen, wir tun mehr. Es geht sogar noch weiter. Im letzten Jahr standen im Klima- und Transformationsfonds für Zukunftsinvestitionen 36 Milliarden Euro zur Verfügung. Genutzt wurden davon 21 Milliarden Euro.
Zu viel Bürokratie.
Der Rest ist liegen geblieben. Das ist genau der Punkt. Es hilft nicht. Also Sie haben jetzt wirklich gesprochen wie das SPD-Mitglied Südekum und nicht wie der Professor Südekum.
Was er übrigens ist,
es
das ist der Transferhelfer gesagt.
Ja, aber ist doch toll. Ich habe viel mit vielen Sozialdemokraten zu tun und schätze das auch sehr. Aber
CDU-Mitglieder sagen ja mittlerweile durchaus ähnliche Dinge, nicht?
Ja, habe ich noch nicht so viele gehört. Einzelne in den Ländern. Ja, ich mache aber gleich einen Vorschlag. Ich mache gleich einen Vorschlag, was man tun kann. Ich bin ja nicht orthodox. Also wir haben die Investitionen, aber unser heutiges Problem ist, dass die Investitionen auf eine schlechte Angebotsseite treffen. Das heißt, wir haben den Fachkräftemangel, wir haben lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu viel und zu hohe Steuern. Das heißt, die privaten Investitionen kommen nicht und der Staat selbst ist gefesselt durch die Kapazitätsprobleme. Das heißt, wir müssen das beides miteinander lösen und im Zuge der Verstärkung auch der wirtschaftlichen Aktivität werden dem Staat neue Mittel zufließen.
Das Ganze passiert aber in einer Ausnahmesituation, denn wir haben in Europa einen Krieg, von dem wir nicht wissen, wann er zu Ende gehen wird. Und das wird uns viel Geld kosten.
Ja.
Wenn das Sondervermögen ausläuft, spätestens 2028, dann steigt die Summe im Verteidigungsetat von 50 Milliarden auf 80 Milliarden. Woher kommen diese 30 Milliarden, Herr Lindner?
Jedenfalls nicht durch immer neue Staatsverschuldung. Ich sage gleich, was mein Weg ist. Ich will nur ein Argument noch sagen, wo ich warne, wo auch die Analogie, die Herr Südekum nahelegt, zur privaten Wirtschaft nicht stimmt. Wir zahlen gegenwärtig mehr Zins, als wir Wachstum haben. Und in einer solchen Situation immer neue Staatsverschuldung zu machen, ist ein Problem. Weil durch den Zins steigt die Verschuldung schneller als das wirtschaftliche Wachstum. Das heißt, wir würden uns strangulieren über einige Jahre. Hier ist mein Vorschlag. Wir hatten 2019 vor der Pandemie eine Schuldenquote in Deutschland von 59%. Durch die Pandemie bis 2021 ist das auf 69% gestiegen. Milliarden, Milliarden, Milliarden und in der Quote gemessen an der Wirtschaftsleistung plus 10%. Während meiner Amtszeit sind wir jetzt schon runter auf knapp unter 64. Wenn wir ein wenig Disziplin noch bewahren, noch 3 Jahre Disziplin bis 2028, dann werden wir dann werden wir 2028 auf dem Vor-Corona-Niveau sein. Wir haben dann also die pandemiebedingte Verschuldung aus unseren Staatsschulden raus. Und das ist der Moment, wo mein Vorschlag kommt. Dann, nach 3 Jahren jetzt noch Disziplin, glaube ich, können wir es uns gut erlauben, auf die Tilgung der Pandemieverschuldung so schnell wie das geplant ist zu verzichten.
Das sind nur 9 Milliarden.
Das bringt, zunächst einmal 10 Milliarden Euro zusätzlich. Und wenn wir dann noch auf den Sport der Politik verzichten, jeden Tag eine neue Staatsaufgabe, jeden Tag eine neue Subvention und die Wirtschaft in Fahrt bringen, dann wird uns das gelingen.
Ich möchte erst mal Frau Duns fragen, den Verteidigungsetat, den weiter ansteigenden, nur durch eine anspringende Wirtschaft finanzieren zu wollen, ist das, mal unabhängig davon, ob das ökonomisch sinnvoll ist, was Herr Südekum sich ja auch gleich sagen wird, politisch in dieser Koalition überhaupt durchsetzbar?
Wir haben einen Fakt, Sie haben es angesprochen, das ist dieser Krieg. Und wir haben es gesehen an diesem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, was wirklich in berauschender Geschwindigkeit zusammenschrumpft. Wir wissen, was das kostet. Wir wissen, dass es auch nicht genug sein wird, auch nicht genügend Hilfe für die Ukraine ist. Und dann nur mal nebenbei, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert und es sieht nicht unbedingt danach aus, dass sie Russland komplett zurückdrängen kann, dann wird es für uns unvergleichlich teurer. Ich finde dieses Bild mit dem Haus ganz schön. Wenn Sie sagen, ich möchte meinen Kindern ein Haus vererben, müsste das eigentlich einigermaßen in Schuss sein. Was Deutschland gerade macht, zu so einem Schrotthaufen runter zu regieren. Nee. Und Sie haben gesagt, Herr Lindner, das sind dann am Ende Steuererhöhungen. Nur die Last, die junge Generation zahlen muss, wenn die Industrie abwandert, wenn Miele nach Polen geht, Stiel in die Schweiz, die Amerikaner unvergleichlich viel investieren, und die Enkel dann irgendwann sagen, bei der Lage in den 20er Jahren, Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, Klimawandel, Energiewende, was habt ihr so gemacht? Ihr habt gespart. Und wenn Sie sagen, 3 Jahre brauchen wir noch, dann würde ich sagen, das sind wirklich 3 verlorene Jahre,
aber jetzt da Frau zu sparen. Dunz, ich muss es noch mal sagen, wir sparen nicht. Es ist richtig.
Sie müssten viel mehr ausgeben. Ja. Ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr wäre das eine. Die Bildung, Digitalisierung, Klimawandel, ja. Wirtschaft ist ja noch gar nicht mitgerechnet.
Ihre Punkte, aber Sie haben 2 Dinge gesagt. Auf beide würde ich gerne eingehen, weil sie wichtig und interessant sind. Der erste Punkt ist der, wir würden sparen. Wir sparen nicht.
Wir geben zu wenig aus.
Wir haben immer mehr Wünsche und immer größere Anforderungen an den Staat. Übrigens auch aus der Wirtschaft. Die fragt fortwährend nach Subventionen. Wir haben einen Sozialetat, der wird immer größer, weil sich auch für viele die Arbeit so nicht mehr lohnt oder auch die zusätzliche Arbeit. Und das sind strukturelle Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Es nur über Schulden zu lösen, ich kann davor nur warnen, weil auf Dauer werden wir über die Zinsen Probleme bekommen, wie heute schon Frankreich. Und es gibt ein zweites Argument, das ich gerne sagen will. Und das betrifft das, wo Sie das Geld einsetzen wollen. Sie haben ja gerade gesagt, die Industrie wandert ab und Miele haben Sie erwähnt. Man könnte übrigens das Unternehmen Stiel noch nennen. Die haben gesagt, dass sie künftig Produkte in der Schweiz produzieren wollen. Aber wissen Sie, was die Gründe da sind? Die Gründe sind nicht Subventionen. Subventionen heißt ja, die Politik nimmt Schulden auf und dann entscheiden Politiker und Beamte, welches Unternehmen bekommt Staatsgeld, um erfolgreich zu sein? Das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Ich bin dafür, da können wir gern drüber sprechen, für alle die Steuerlast zu senken. Ich bin dafür, für alle die Bürokratie zu reduzieren. Nehmen wir das aktuelle Lieferkettengesetz, hochbürokratisch, kann aus meiner Sicht schlanker werden.
Haben Sie auf jeden Fall blockiert in der EU.
Ich bin dafür, dass wir für alle die Fachkräfteversorgung verbessern. Und das wäre ein marktwirtschaftlicher
Aber Problem. Die Frage ist, wie soll das alles finanziert werden, Herr Södekum?
Genau. Also erstens, die Zahlen, die im Raum stehen, deuten sehr deutlich auf einen Sparkurs hin. Die Zahlen sind ja noch nicht ganz öffentlich, aber in der Bild-Zeitung ist zum Beispiel kolportiert, dass die Haushaltsplanung für 25 vorsehen, eine Budgetkürzung von nominal wirklich einer Kürzung von 25 Milliarden. Das heißt also ein echter Sparkurs. Dabei, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir ja diverse Ausgabenbedarfe bei den Investitionen. Es gibt ja Berechnungen, dass wir auf staatlicher Seite ungefähr einen Zuwachs von 50 Milliarden pro Jahr brauchten, alleine zur Erreichung der Klimaziele. Das heißt, der Aufwuchs, der stattgefunden hat bei den Investitionen im Bundeshaushalt, das ist ja sehr ehrenwert, die 20 Milliarden, aber es ist zu wenig. Und wir haben da eben noch Digitalisierung obendrauf und der ganze Verteidigungsbereich. Das heißt, wir haben einen riesigen Mehrbedarf, der auf den Staat zukommt. Und es ist völlig illusorisch, diese Summen mobilisieren zu wollen, durch Kürzungen an anderer Stelle, sei es im Sozialbereich oder sonst irgendwo. Sie werden dadurch nicht 30 Milliarden einsparen. Wir hatten ja vorhin gerade das Thema Agrardiesel, da ging es um ein paar hundert Millionen und das ganze Land hat stillgestanden.
Aber Herr Wiedekommt.
Entschuldigung, also wir hatten, wenn Sie beim Bürgergeld, ja, wenn wir realistischerweise unterstellen wollen, was wäre dort zu holen an Einsparpotenzial, sind wir vielleicht bei 2 Milliarden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie haben gesagt, wir können uns das nicht erlauben wegen der Zinsen. Auch das stimmt nicht. Die Schuldentragfähigkeitsanalysen der Europäischen Union, die ja auch im Zuge der dortigen Diskussion um Fiskalien stattgefunden haben, haben auch wieder gezeigt, Deutschland ist das kreditwürdigste Land auf der Welt. Und wir haben auch diese Problematik nicht, dass wir sozusagen auf einem explosiven Pfad bei der Staatsverschuldung sind. Die Ratingagenturen haben jetzt zum ersten Mal schon so langsam angedeutet, dass das deutsche AAA-Rating, also Deutschland ist ja eins der wenigen Länder, die das AAA noch haben, dass das in Gefahr geraten könnte perspektivisch. Aber nicht etwa, weil wir es übertreiben bei den Schulden, sondern weil unser Wachstumspotenzial so schwach ist, ja, und von daher die Schuldenquote von dort unter Druck gerät. Das heißt, auch von dort werden wir langsam aufgefordert,
also wir haben,
Herr Lindner, werden wir aufgefordert, mehr zu tun für unser Wachstum. Und jetzt bin ich beim konkreten Vorschlag. Ja? Es ist ja richtig, ich bin durchaus bei ihm, bei Strukturreform, Entbürokratisierung und auch bei steuerlichen Entlastungen gehe ich mit, solange sie für Unternehmen sind, die tatsächlich investieren. Und da gibt es ja entsprechende Vorschläge, etwa über Investitionsprämien, günstige Abschreibungsbedingungen. Herr Lindner möchte gerne den Soli abschaffen. Wo sollen die 12 Milliarden herkommen? Warum können wir nicht sprechen über ein Programm, ein Paket, Entbürokratisierung, Steuerentlastungen, aber wir nehmen eben zur Kenntnis, dass das den Staat erstmal Geld kosten wird. In einer Größenordnung von 30 Milliarden aufwärts, eher 50 Milliarden pro Jahr. Und wir schließen diese Lücke durch zusätzliche Kredite und reformieren die Schuldenbremse in diese Richtung. Das wäre ein Programm, würde ich auch sagen, würde, dass die Ampel noch mal zeigen kann, was sie sozusagen auch möglich hat und was auch für die FDP anschlussfähig ist. Letztlich ist es doch ein FDP-Programm, Steuerentlastung zu finanzieren. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich sozusagen so eingegraben haben.
Ich habe mich gar nicht eingegraben.
Sagen, Sie wollen einerseits Strukturreform, aber bleiben die Antwort, wie Sie die überhaupt bezahlen wollen, bleiben die permanent schuld.
Weil es gibt einen Unterschied zwischen Ihnen als Sozialdemokraten und mir als Liberalen. Ich muss das jetzt so sagen, weil Sie sprechen jetzt wirklich sehr parteipolitisch und nicht mehr für, ich sag mal, den Mainstream, also, Ihrer Zunft.
Das ist die Position, die Sie vom Internationalen Währungsfonds etwa so bekommen würden, die im Economist steht, in der Financial Times. Also Sie können das hier nicht
aber, auf so eine parteipolitische Stimme. Kann ich gerne machen, Herr Südekum, weil Sie als Wissenschaftler müssten wissen, dass die Empfehlung des Internationalen Währungsfonds auf einer mehrjährigen Betrachtung von Investitionsquoten in Deutschland basiert. Alles Vergangenheitsbetrachtungen. Die aktuelle Investitionstätigkeit spielt da keine Rolle. Gerade wenn Sie jetzt sagen, Sie sind Wissenschaftler, dann müssten wir das so detailliert miteinander besprechen.
Ich muss da jetzt
aber
mal
darf ich jetzt auf die Sache wiederkommen? Nee, ich würde gerne einmal noch auf die Sache kommen.
Nur weil es zu theoretisch wird.
Dann ich werde jetzt praktisch.
Okay.
Ich werde praktisch, weil nur weil ich das Gefühl hatte, es war...
Sie dürfen einmal antworten, natürlich.
Ja, also ich bin der Überzeugung, und das ist der Unterschied zwischen uns, und die Diskussion führe ich auch in der Koalition in gleicher Weise. Ich weiß nicht, welche Branche und welches Unternehmen Zukunft hat. Und deshalb möchte ich für alle, für den kleinen Handwerksbetrieb und für das Industrieunternehmen gleiche Rahmenbedingungen schaffen. Ich möchte nicht, dass die Politik entscheidet, da verbieten wir eine Technologie, da subventionieren wir eine Branche. Das ist ein anderes Wirtschaftsmodell, ist jedenfalls nicht meins. Es gibt ein zweites Argument.
Das war aber nicht mein Vorschlag, den ich gerade gemacht habe. Ich sprach von Steuerentlastungen für alle.
Sie haben von Investitionsprämien gesprochen. Die wird ja dann vermutlich für Klimaschutzvorhaben sein.
Unabhängig und auch für kleine Unternehmen.
Genau.
Also das Wachstumschancengesetz nur skaliert.
Ja, aber eben nicht nur für einzelne Investitionsvorhaben, sondern ich möchte es gerne für alle haben und nicht bezogen auf einzelne Technologien. Es gibt ein zweites Argument, was ich entgegenhalten will dieser Idee. Wir nehmen einfach mehr Geld und dann sind die Probleme gelöst. Ich mache das doch in meinem Ministerium auch und sage, um Gottes Willen, wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen. Wenn ich euch jetzt noch so und so viele Millionen besorge, wird dann das da schneller digital. Dann sagen die, Geld ist jetzt nicht das Problem, wir haben die Leute, die das umsetzen, nicht. Fragen Sie doch mal die Leute, die einen Handwerker suchen. Da haben wir doch Knappheiten. Das ist doch der Grund, Herr Südekum, warum von den 36 Milliarden Euro von Investitionen, die Sie wollen, im letzten Jahr im Klima- und Transformationsfonds nur 21 abgeflossen sind. Wenn jetzt letztes Jahr die 36 alle weg gewesen wären, dann würde ich mit Ihnen darüber diskutieren. Aber es ist eine theoretische Diskussion, mehr zu fordern, wenn noch nicht einmal das Bestehende genutzt wird. Da ist irgendwie das Aufweichen der Schuldenbremse zum Selbstzweck geworden.
Angesichts dieser dramatischen Lage interessieren sich Leute sehr dafür, ob wir viel mehr werden sparen müssen. Und da würde ich jetzt gerne noch hinkommen, denn Sie werden morgen im Präsidium ein 5-Punkte-Papier verabschieden zu Sparpolitik. Auch Sparpolitik gehört damit rein, zu Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und da geht es auch, und da können wir jetzt noch einmal ganz kurz hingucken, weil wir so viel Zeit dann doch nicht mehr haben, um das Bürgergeld. Jetzt guckt er schon auf die Uhr. Genau, und da sagen Sie, dass Sie die Berechnungsmethode neu justieren wollen und dass Sie Sanktionen verschärfen wollen für die, die zumutbare Arbeit verweigern. Sind Sie da inzwischen näher an der CDU und dem Generalsekretär Carsten Linnemann? der auch wieder eine Arbeitspflicht ab 6 Monaten fordert und wieder eine Vermögensprüfung?
Für mich ist das keine parteipolitische Frage, sondern eine Auswertung der praktischen Ergebnisse.
Aber mich interessiert es auch inhaltlich. Wie weit würden Sie gehen?
Ja, ich weiß nicht, was die CDU von unseren Überlegungen sich jetzt auch schon zu eigen gemacht hat. Aber ich mache es wirklich jetzt aus der Perspektive der praktischen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die Situation ist ja so, dass wenn wir etwa die Geflüchteten aus der Ukraine nehmen, dass die im europäischen Ausland überproportional häufiger in Arbeit sind als in Deutschland. Also müssen wir uns doch fragen, was stimmt an unseren Systemen nicht? Und deshalb sage ich auch nicht, dass das eine Sparpolitik ist, für die ich eintrete. Wenn Menschen arbeiten, dann hat das natürlich einen Effekt auf den Staatshaushalt, weil die Leute nichts empfangen, sondern sie zahlen Steuern und Abgaben. Aber Arbeit ist doch mehr. Das ist doch auch Sinnstiftung, das strukturiert den Alltag, das verbessert Lebenschancen. Und aus diesem Grund spreche ich von einer Wirtschaftswende. Den Leuten Lust machen auf die Überstunde, weil sich die vielleicht steuerlich lohnt, weil man nicht alles abgibt beim Staat. Dafür zu sorgen, dass sich Arbeit lohnt, auch vielleicht der Schritt aus dem Bürgergeld zunächst einmal in eine kleine Beschäftigung. Dass private Investitionen nicht ins Ausland fließen, sondern dass mittelständische Familienunternehmen in Deutschland ihre Zukunft sehen und sagen, jawohl, hier verbessern sich die Rahmenbedingungen, die haben sich auf den Weg gemacht. Das brauchen wir. Mhm. Vielleicht sogar eine Mentalitätsreform.
Aber es bleibt doch ein Sparen beim Bürgergeld. Und da hat der Kanzler ziemlich deutlich gesagt, dass bei den Sozialausgaben Sparen mit ihm nicht drin ist. Gibt es da irgendeinen Konsens? Den wir heute die ganze Zeit suchen.
Nein, es ist ja auch mit ein Thema gewesen, was Sie wieder aufgemacht haben, als es gerade zu war. Und da sind wir eigentlich bei einem Kernproblem dieser Koalition. Man stelle sich mal vor, alles das, was auch Sie mit der FDP wieder in Frage gestellt haben. Oder nehmen wir noch einmal den Vorschlag des Wirtschaftsministers Sondervermögen Wirtschaft. Da stellt er sich hin und sagt, wir brauchen 100 Milliarden. Und Sie sagen, das geht überhaupt nicht. Und konterkarieren das dann aus ihrer parteipolitischen Brille. Jetzt stelle man sich vor, Bürgergeld, Rente, Wirtschaft, Sie hätten sich einmal in der Koalition verständigt. Sie sind, Herr Habeck, und Sie sind einer Meinung, dass die Wirtschaft eben sehr schwächelt und dass man was tun muss. Aber es geht immer nur über Bande. Und da ist das Bürgergeld das nächste Thema. Und das, was bei den Menschen in der Bevölkerung einfach nicht mehr zu schultern ist, dass sie als Koalition nicht zusammenhalten und dass sie es dann auch nicht hinkriegen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben den Haushalt 25 vermutlich nicht vor der Sommerpause fertig. Ist doch sehr davon auszugehen, dass sie sich nicht darauf einigen werden. Und dann zieht sich das noch im Herbst so ein bisschen hin. Und dann ist ja da schon die Sollbruchstelle. Es ist auch sehr interessant, dass Sie bisher auf die Frage, ob Sie die Koalition platzen lassen, ja immer eine schöne Antwort geben. Aber Sie sagen nie nein, das tue ich nicht. Sondern Sie sagen, wenn wir erstmal den Haushalt haben und wenn wir die Wachstumsschwäche überwunden haben, dann wird das schon gelingen. Da ist das große Wörtchen wenn dabei. Und das sieht im Moment doch für diese Koalition ziemlich trübselig aus. Und deswegen ist dieses Zündeln an diesen ganz entscheidenden Sachen, Schuldenbremse, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, da wirken Sie dann immer so ein bisschen kaltherzig. Mhm. Sie sind ja gar nicht dagegen, dass 3 Millionen Kinder, die in Armut leben, dass es denen nicht besser gehen soll. Aber Sie bügeln da einmal so drüber und da würde man sich wünschen, Sie würden als Koalition sich zusammensetzen und irgendwann mal im Sinne der Fortschrittskoalition bei diesen großen Themen den Durchbruch.
Aber es muss doch um die Richtung gehen, die Richtung muss doch strömen. Es ist übrigens interessant, dass der unabgestimmte Vorstoß von Herrn Habeck, der dem Koalitionsvertrag widersprochen hat, für den haben Sie Partei ergriffen.
Ich habe überhaupt nicht Partei ergriffen.
Und wenn ich sage,
nein, das kann nicht stehen. Nein, ich habe nicht Partei
ergriffen. Ich ziehe das sofort. Ich bedauere, das gesagt zu haben.
Ich erkläre Ihnen das, was ich gesagt habe.
Ich will auf was anderes hinaus.
Sie könnten 2 Kabinettsmitglieder, einer für die Wirtschaft und der andere für die Finanzen, könnten mal auf die Idee kommen, gemeinsam mit einem Vorschlag in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, die Wirtschaft schwächelt. Wir haben uns was ausgedacht und der Kanzler weiß es auch noch und findet es gut. Stattdessen kreisen sie eine Woche lang oder mehrere Wochen lang und man hat das Gefühl, das geht wieder in die Hose.
Ich bedauere, dass ich das, was Sie gesagt haben,
Ja, das
begonnen
ist,
habe
Sie,
mit
wie
dem
hatten
Punkt,
Sie gesagt, Sie, sind, Sie mögen keine unsachliche Kritik, nee, das, hatten Sie hier
nein, ich wollte gesagt. Nur auf den Unterschied hinweisen. Herr Habeck hat diesen Vorstoß unabgestimmt im Bundestag gemacht. Wenn er mich vorher gefragt hätte, hätten wir vielleicht was entwickeln können. Weil darum geht es mir gar nicht, das ist Kindergarten. Mir geht es um die Sache. Und zwar bei all den Themen, die Sie genannt haben. Ist es denn im Interesse des deutschen Volkes, schlechte Gesetze geräuschlos zu beschließen? Ich sage nein. Nehmen wir Ihr Beispiel Kindergrundsicherung. Wir haben Kinder in Armut und zu viel. Die Zahl der Kinder in Armut ist gestiegen. Und zwar parallel zu der großen Migration nach Deutschland über die letzten Jahre. Kinderarmut hat etwas mit Migration zu tun. Also das muss man einfach statistisch als Tatsache nehmen und dann überlegen, was sind die richtigen Schritte. Jetzt hat die Familienministerin nach harter Arbeit einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und in der Beratung des Gesetzentwurfs stellen wir jetzt zweierlei Dinge fest. Es müssen 5.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden, um diese Leistung zu administrieren. Und in einem Gutachten, das Frau Paus in Auftrag gegeben hat, stellt man jetzt fest, dass 70.000 Menschen nicht mehr arbeiten würden, weil es sich nicht lohnt. Die gesamte Stadt Aschaffenburg würde sagen, wir sind raus, wir müssen nicht mehr arbeiten. Und darüber darf man doch noch diskutieren, finde ich, weil man löst noch nicht mal das Problem der Kinderarmut. Wenn man das Problem der Kinderarmut lösen will, dann sorgt man dafür, dass die Eltern Sprachförderung bekommen und einen Arbeitsplatz. Und man verbessert die Kita-Versorgung und macht die Schulen besser. Aber nur mehr Geld zu geben, dass sogar am Ende 70.000 Menschen nicht mehr arbeiten könnten, weil sie es nicht lohnt, ich glaube, das findet die Mehrheit in Deutschland ebenfalls nicht verantwortbar.
Man darf sehr wohl diskutieren, aber der Punkt, den Frau Dunst machen wollte, ist ja, Sie könnten es gemeinsam und dann gemeinsam rausgehen. Und das passiert sehr wenig.
Das stimmt. Und da gibt es drei Verantwortliche dafür. Die haben die Farben Rot, Grün und Gelb. Und ich bekenne mich zu meiner Mitschuld. Aber ich weiß leider noch nicht, wie ich es besser machen kann. Ich denke jeden Tag drüber nach.
Lassen Sie die Koalition nun platzen oder nicht?
Sagen Sie jetzt nein.
Ich habe natürlich das Ziel, einen guten Haushalt vorzulegen und auch eine Wirtschaftswende in dem Sinne zu erreichen, wie wir das hier heute beschrieben haben. Und ich bin mir sicher, dass sich die Frage so nicht stellt. Denn hier haben wir es nicht mit Hasardeuren zu tun. Wenn man Gutes bewirken kann, auch unter der Bereitschaft, Kompromisse zu machen.
Man könnte doch einfach sagen, wir regieren zu Ende.
Es gibt keinen Blankoscheck in der Politik, dann wäre ich ja erpressbar.
Das ist interessant.
Dann wäre ich doch erpressbar.
Für eine Regierung ist das interessant.
Nein, aber ich wäre doch erpressbar. Überlegen Sie doch mal, Frau Dunst, ich habe es eingangs schon gesagt, der SPD-Fraktionsvorsitzende hat in einer Sitzung des Deutschen Bundestages dem Oppositionsführer Angebote gemacht, über die Schuldenbremse zu sprechen. Ja. Was wäre passiert, Herr Merz hätte das angenommen? Der wäre plötzlich, hätte eine taktische Einigung gehabt.
Am Ende hätten
gehabt.
Sie eine Zweidrittelmehrheit vielleicht hingekriegt und nein, die Schuldenbremse reformieren können.
Nein, es wäre der Koalitionsbruch gewesen.
Aber es wäre letztendlich der Durchbruch gewesen, den Deutschland braucht. Nämlich ein Paket, wo alle Seiten die vernünftigen Reformvorschläge zusammenbringen und eine seriöse Finanzierung am Ende steht.
Insofern glaube ich,
wäre das genau der Schritt, den Deutschland jetzt braucht. Und Sie sagen es ja selber, dass perspektivisch die Schuldenbremse reformiert werden soll. Sie sagen, wenn wir dann da mal wieder unter den 60% sind.
Es ist
ökonomisch ja egal, ob wir diese Reform jetzt bei 64 oder
69... Herr Südekum,
Herr Lindner, wenn ich einen Satz vielleicht mal
sagen dürfte. Wir haben nur noch zwei Sätze.
Nur wenn Sie meine Position vertreten, muss ich
das sagen. Es ist schon etwas merkwürdig. Man sagt, wir sind jetzt noch mal 3 Jahre diszipliniert und dann reformieren wir die Schuldenbremse. Das klingt für mich schon etwas merkwürdig. Aber ich glaube, wir haben auch diese Zeit, wenn ich einen Satz mal vielleicht aussprechen dürfte.
Aber Sie nur dann, wenn Sie meine Position richtig darstellen.
Genau das haben Sie aber gerade gesagt. Wir müssen noch 3 Jahre diszipliniert sein.
Das habe ich nicht.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Die Welt wartet ja nicht darauf. Es ist ja nicht mehr die Frage, ob die Schuldenbremse reformiert wird, sondern eigentlich nur noch wann. Kommt das erst nach der nächsten Bundestagswahl? Die Signale sind klar aus der Union. Oder kommt es schon jetzt? Schafft es die Ampel vielleicht zusammen mit der Union?
Aber
ich glaube, für Deutschland wäre das jetzt genau das, was wir
jetzt sagen. Ich habe Sie nur deshalb unterbrochen, weil Sie meine Position, Ihre dürfen Sie darstellen. Nur meine haben Sie falsch dargestellt. Also. Ich will, wenn wir unter 60% sind, wenn wir unter 60% sind, das ist
haben
übrigens
wir,
europäisches
haben wir
Recht,
Herr Lindner,
dann können wir was verändern. Muss ja nur meine Position
haben
darstellen.
Haben Sie jetzt korrigiert. Wir werden auch nicht erfahren heute, ob er mit dem Gedanken spielt, aus der Koalition auszutreten. Wir hoffen auf die Haushaltsverhandlungen. Die stehen an und schauen derweil nach Hamburg zu den Tagesthemen. Was macht ihr, Julia Niharika-Senn?
Ja, Karin, wir schauen ins Kriegsgebiet in den Nahen Osten. Es ist genau ein halbes Jahr her seit dem Terrorüberfall der Hamas. Heute hat die israelische Armee überraschend angekündigt, sie ziehe sich aus einer Stadt im Süden von Gaza zurück. Was hat das nun zu bedeuten? Rückblick und Ausblick gleich in den Tagesthemen.
Danke, schauen wir uns an, das jetzt in den Tagesthemen. Ich bedanke mich ganz schnell bei der Runde. Ganz herzlichen Dank, Herr Lindner, Herr Südekum, Frau Dunz, Ihnen hier im Studio fürs Interesse und Ihnen zu Hause auch. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.